Herzlich willkommen, Konstante Veränderung, Folge 39. Wir haben wieder einen wunderbaren Gast. Herzlich willkommen, Martina.
Willkommen zurück.
Und rechts von mir sitzt...
André, grüße.
Ich bin der Daniel und wir haben es ja im letzten Podcast beleuchtet, was die Martina so als Regional Director und MVP macht. Wer es noch nicht gehört hat, unbedingt reinhören. Eine sehr spannende Folge. Und die Martina hat gesagt, auf ihrer Visitenkarte eigentlich, ich frage auch gern, was steht in deiner Outlook-Signatur drinnen? Du bist CEO of Artwork.
Genau. Genau, ich bin in der Geschäftsführung von der Firma Artwork. Wir sind ein kleines Unternehmen in Österreich, sind auch in Österreich gegründet worden im Jahr 1999 und kümmern uns eigentlich ausschließlich mittlerweile um Cloud-Technologien. Und wir sind ein bisschen zweigeteilt. Also Artwork ist zum einen ein Consulting-Unternehmen, also wir bieten Beratungsleistungen an. Und zum anderen machen wir aber auch Softwareentwicklung. Und deswegen sage ich, das ist immer ein bisschen zweigeteilt, weil irgendwann einmal entscheidet man sich, man macht das eine oder das andere. Und wir wollen immer weiterhin beides machen. Und funktioniert eigentlich bisher ganz gut.
Ich würde behaupten, ich habe überhaupt drei Standbeine. Also das war meine Wahrnehmung von außen. Das heißt, ihr habt Development, ihr habt Integration als solche, also technische Integration von Systemen. Und dann habt ihr noch Governance und Adoption Management, wenn das nicht sogar vier Bereiche sind.
Ja, wir machen mittlerweile, also wir sind natürlich nicht das typische Beratungsunternehmen. Also unser Businessmodell besteht nicht aus Body Leasing. Also wir versuchen nicht Personen zum Kunden zu schicken und die sitzen dann dort und arbeiten 24/7 nur für den Kunden, sondern wir versuchen einfach mit dem Kunden gemeinsam eine Strategie zu entwickeln, wie sie die Services auch gut einsetzen können. Damit haben wir jetzt seit längerem einen sehr starken Fokus auf Governance, Security und Compliance. Und das Interessante ist, dass die Governance, bei uns ist das ein bisschen entstanden, finde ich auch ganz, ganz lustig irgendwie, wenn ich im Nachhinein darüber nachdenke. Wir haben begonnen mit Governance zu einem Zeitpunkt, wo es Governance noch nicht gab, als Begriff, und haben einfach versucht, am Beispiel M365 einen Tenant so zu konfigurieren, dass er sicher ist, dass er compliant ist, dass er den Policies des Unternehmens entspricht oder den äußeren Policies entspricht. Und das haben wir halt dann so gemacht und 2 Jahre später ist dann die Microsoft dahergekommen mit dem Thema Governance und dann habe ich das so ein bisschen verglichen und habe mir gedacht, ja, das ist jetzt ungefähr das, was wir so gemacht haben. Mittlerweile machen wir aber Governance nicht nur für M365, sondern tatsächlich auch sehr viel für Azure. Und auch in dem Bereich. Und das ist wahrscheinlich auch, da muss man auch ein bisschen wissen, wo ich herkomme. Ich bin ja Betriebswirtin.
Okay.
Und ich habe Betriebswirtschaft mit dem Schwerpunkt Logistik gemacht. Und ich komme eigentlich aus einer Denkweise, wo ich gelernt habe, ich muss so viel wie möglich standardisieren. Und standardisieren bedeutet, ich muss viele Dinge automatisieren und standardisieren, damit sie am Ende des Tages besser funktionieren. Also ich bin nicht die Person, die sagt, es muss alles ein Mensch machen. Okay. Ich muss auch sagen, dass ich Prozesse standardisieren kann, dass ich mich als Mensch dann um die Prozesse kümmern kann, wo ich wirklich einen guten Mehrwert liefern kann. Und aus dem heraus ist das ein Stück weit auch entstanden, dass wir gesagt haben, wir können sehr viel standardisieren im Bereich Azure oder im Bereich M365. Daraus macht man eine Governance Policy und dann kümmern wir uns um quasi das Schlagobers obendrauf oder die Schlagsahne, falls es aus Deutschland jemand zuhört.
Ja.
Oder die Kirsche auf der Torte oder whatever. Ja. Also, dass man das halt so ein bisschen beschreibt. Und das ist sicher auch einer der Mehrwerte, den wir machen. Wir versuchen auch, wenn wir mit Kunden arbeiten, dass wir nicht eine Abhängigkeit von der Firma Artwork mit dem Kunden erzeugen, sondern dass der Kunde mit uns arbeitet, von uns lernt und dann auch ohne uns weitergehen kann.
Also das ist ein Ziel von euch?
Das ist definitiv ein Ziel von uns.
Okay. Du hast jetzt 2 Bereiche genannt, du hast Office 365 gesagt und Azure. Ich würde hier extra noch Power Platform erwähnen.
Natürlich,
weil
ja.
Das ist zwar irgendwie mit Office 365 verbandelt. Klar, ist ja, manche mischen das auch in einen Topf. Würde ich nicht, ja. Aber dort vor allem jetzt mit Copilot und Agents und so.
Richtig. Power Platform, ja. Also man könnte einmal so sagen, aus dem ganzen Microsoft-Universum, das Einzige, was wir wirklich nicht machen, ist Dynamics.
Dabei sagt man ja, Dynamics ist ein Partner-Business. Das ist das.
Das mag sein, aber wir kennen uns einfach nicht aus und ich mache einfach, wir sind kein Systemhaus. Bei uns kann man auch keine Drucker kaufen oder Autoreifen oder sonstiges. Wir sind tatsächlich das, was wir können wir gut. Und das machen wir auch gern. Und das, was wir nicht können, dafür gibt es Partner, an die wir auch weitergeben.
Wann hole ich mir die Artwork?
Du holst dir die AdWork, wenn du standardisieren möchtest.
Okay.
Wenn du zum Beispiel auch sagen kannst, wir sind jetzt in M365, wir müssen aber schauen, dass wir unsere Policies auf gleich ziehen, dass wir eine gute Governance haben, dass wir eine gute Integration der Services haben, dass wir nicht nur sagen, wir fokussieren uns nur auf Exchange Online oder nur auf SharePoint Online oder nur auf Teams. Ich brauche ein Service, das ineinander stimmig funktioniert.
Okay.
Oder in Azure, wenn ich sage, ich bin eine IT-Abteilung und ich möchte Azure Services für meine Abteilungen anbieten und ich möchte das automatisieren, weil IT-Abteilungen ja auch nicht dazu tendieren, dass die wachsen und dass man alles manuell macht. Auch dann holst du die AdWork, die dann sagt, wir können mit euch ein standardisiertes Deployment machen.
Jetzt sind wir ja eigentlich gerade vorher gewesen, Ende der 90er mit der Gründung der AdWork. Also quasi frisch von der Uni.
Quasi.
Ja, eine Diplomarbeit geschrieben.
Quasi.
Dann AdWork gegründet. Was war am Anfang, dann hast du ja erzählt in der letzten Folge, ihr habt E-Mail-Hosting angeboten. Was war Business und was war eure Vision, wie ihr das gegründet habt?
Also Ende der 90er Jahre, wir waren ja zu zweit, wo wir die AdWork gegründet haben und wir haben am Anfang tatsächlich IT-Dienstleistungen gemacht, wie es damals jeder gemacht hat. Wir haben Hardware verkauft, wir haben
Server aktualisiert.
Okay. Wir haben einfach das typische IT-Pro-Business ein bisschen gemacht und haben dann begonnen, auch sehr stark im Software-Development mit ASP zu arbeiten.
Okay.
Und das war für uns auch ganz interessant zu Beginn, weil wir haben ASP-Development gemacht. Wir haben ein sehr großes Intranet damals gebaut, auf ASP basierend.
Okay.
Und ich war damals auch, wir sind beide aus dem Software-Training gekommen. Also ich war, glaube ich, eine von zwei Frontpage-Trainerinnen in Österreich.
Parallel zum Studium quasi?
Parallel zum Studium. Und wir sind aus dem heraus immer sehr stark internetlastig gewesen.
Okay.
Und das war insofern ganz interessant, weil wir haben dann begonnen und haben gesagt, es bringt einfach nichts, ein Client-Development zu machen. Obwohl wir auch Client-Applikationen gebaut hatten, aber wir haben uns immer sehr stark auf Online-Lösungen fokussiert. Und das haben wir dann gemacht und haben dann 2002, 2003 haben wir uns dann entschieden, dass wir dieses ganze Hardware verkaufen und alles wegtun.
Okay. Ja. Wie viel hat das von eurem Umsatz ausgemacht? Also war das ein mutiger Schritt oder war das als Betriebswirtschaftlerin der richtige Schritt?
Es ist immer ein Angstschritt, wenn du einen Geschäftszweig aufgibst.
Okay.
Weil du natürlich dann auch Business verlierst, auch Umsatz verlierst und dann natürlich nicht weißt, ist der nächste Schritt eigentlich der richtige. Aber es ist auch etwas, was notwendig ist, weil möchtest du nicht in Richtung Systemhaus gehen, dann kannst du das irgendwann einmal nicht aufrechterhalten. Und von uns war es halt immer der Ansatz, das, was wir machen, wollen wir gut machen und alles andere müssen wir auch aufgeben. Also ich kann jetzt nicht, weil wir früher über WordPress geredet haben, ich kann nicht sagen, wir sind die WordPress-Experten, weil wir dort keine Expertise haben.
Jetzt haben wir eins noch ein bisschen umschifft die ganze Zeit. Es gibt einen zweiten Geschäftsführer von der AdWork.
Einen zweiten Geschäftsführer.
Der von mir geschätzte Tony Pohl, auch MVP.
Genau, das ist der Tony Pohl. Der hat mit mir gemeinsam die Firma gegründet. Und wir haben uns die Rollen ein bisschen aufgeteilt. Also ich bin vielleicht eher der kommerzielle, strategische, also er ist der technische Geschäftsführer, CTO und ich bin eben in der CEO-Rolle. Wir entscheiden aber trotzdem alles auch gemeinschaftlich. Wir haben noch einen dritten Partner bei uns in der AdWork, das ist der Christoph Wilfink. Und wir teilen uns das auch auf.
Okay.
Also, organisatorisch. Der Toni Pohl, haben wir früher gesprochen, ich bin immer mehr auf der IT-Pro-Seite gewesen, der Toni Pohl ist immer mehr auf der Development-Seite gewesen. Genau. Der Toni Pohl ist verantwortlich bei uns für das Development, fürs Weiterentwickeln von Lösungen und für solche Dinge. Und er ist auch MVP, stimmt.
Jetzt habt ihr ja, wie sage ich denn das richtig und charmant?
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, ich auch.
Jetzt gibt es ja einige IT-Firmen, die in Zeitungen waren und da waren ja die Geschäftsführer die größten auch dabei, so und populär und existieren ja alle nicht mehr. Es sind in Konkurs gegangen, haben schon die dritte Iteration. Was war aus deiner Sicht, was habt ihr anders oder richtig gemacht, dass es euch noch immer gibt und ihr noch immer Leading Edge im österreichischen Markt seid?
Das ist eine sehr gute Frage und wir haben auch oft mit anderen IT-Unternehmen drüber gesprochen. Also es war vor allem zu Beginn der Cloud-Technologie, haben sehr viele Leute auch zu mir immer gesagt, Martina, du wirst mit Cloud nie Geld verdienen. Weil es wird nie ein Unternehmen von On-Premises in die Cloud gehen.
Muss ich dazu sagen, ich komme auch noch aus so einer Welt, wo wir das tatsächlich geglaubt haben.
Ja.
Dass das nie passieren wird.
Es wird nie passieren. Ja. Es wird nie passieren. Genau. Was ich ein bisschen gelernt habe, ist, dieses Nie-Sagen ist immer schwierig. Ja. Weil nie.
Sehr starkes Commitment.
Ist quasi. Ein sehr starkes Commitment und normalerweise ändern sich dann Dinge mit der Zeit. Das, was uns wahrscheinlich ein Stück weit unterscheidet, natürlich, weil wir Eigentümer geführt sind, ist das, was wir tun. Wir können es uns ein Stück weit aussuchen. Also wir sind nicht Teil von einem großen Konzern, der uns einfach sagt, unsere Umsatzziele im nächsten Jahr sind der und der Fokus, sondern wir machen halt das, was uns interessiert. Und das, was uns ein bisschen unterscheidet, ist, ich bin von der Person, also von der Persönlichkeit jemand, der sich gern neue Dinge anschaut und damit können wir auch gut Experten sein bei neuen Themen. Also ich halte unser Team auch an, dass die sich neue Themen anschauen, weil wir können uns sonst nicht unterscheiden. Weil sonst gehe ich zu jemandem, der sagt, ich habe 100 Leute zum Thema Copilot.
Aber Tipps, wie man das macht?
Den Tipp, wie man das macht, ist eigentlich die Leidenschaft an dem, was du tust. Wenn du etwas nicht gern tust, dann wirst du es nicht gut tun. Mhm. Das ist eigentlich der größte Tipp.
Wenn du zurückdenkst, ja, du hast gesagt, Toni und du habt die Firma gegründet und jetzt seid ihr ungefähr 15 Leute, oder? Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Wie hat sich deine Wahrnehmung hat sich dein Mut zu Veränderung und neues Thema sich geändert, wo du gesagt hast, jetzt haben wir 3-4 Leute bei uns im Haus. Das heißt, ich bin nicht nur für mich und also Toni für seine Seite und du für dich quasi zuständig und verantwortlich, sondern wir haben jetzt 3-4 Leute. Wenn wir auf das falsche Pferd setzen, kann sein, dass wir diese 3-4 Leute nicht mehr brauchen, weil wir uns da sozusagen hier verkalkuliert haben. Mhm. Hat sich das auf deinen Führungsstil oder deine Entscheidungsfindung ausgewirkt, dann als ihr gewachsen seid?
Ja, also von der Frage her, das, was du natürlich hast und das unterschätzt man natürlich, wenn man ein Unternehmen hat, also ich fühle mich oder wir fühlen uns sehr stark verantwortlich für unsere Mitarbeiter. Weil wir wollen natürlich auch nicht die Art von Unternehmen sein, die einen Mitarbeiter haben und dann sagen, wenn wir keine Arbeit mehr haben, dann brauchen wir den nicht mehr. Das wollen wir nicht.
Mhm.
Also wir wollen schon auch, dass unsere Mitarbeiter auch einen sicheren Arbeitsplatz haben und sich auf uns auch verlassen können von einer Vertrauensstellung, so wie ich auch unseren Mitarbeiter vertraue, dass sie auch gute Arbeit machen.
Mhm.
Und das hat sich natürlich insofern verändert, wenn wir so neue, ganz neue Themen haben, wo wir noch nicht wissen, was da rauskommt, dann kann das natürlich auch sein, dass das ein Thema ist, das nur ich mir anschaue.
Okay.
Also das schon. Also, dass ich da nicht sage, wir stürzen da jetzt 5 Leute rein in das Thema und wissen nicht, was rauskommt. Auf der anderen Seite, wir haben auch Forschungsprojekte gehabt oder laufen, so wie zum Beispiel das AI for Good, wo wir wirklich sagen, wir wollen uns ein Thema anschauen und dort einfach einmal schauen, kann man da etwas daraus entwickeln, kann man etwas daraus machen und so weiter. Das ist etwas, was mir im österreichischen Markt leider ein bisschen fehlt. Ich würde viel mehr gern in so Themen auch investieren, wo man sagt, man probiert etwas aus, wo man dann sagt, funktioniert oder funktioniert nicht. Und ich glaube, dass das auch wichtig wäre für den österreichischen Markt, dass man das so hat.
Thema AI. Kannst du ein paar Worte über AI für gut verlieren? Weil ich gesagt, ich glaube, Peter Hödl hat es bei uns kurz vorgestellt. Ist aber schon zeitlich her. Wann war Peter bei uns? Vor einem Jahr? Genau. Oder länger?
Genau, da war noch.
Also das AI für gut war ein Forschungsprojekt von uns, wo wir versucht haben, mit AI-Technologien Gebärdensprache zu titeln, zu transkribieren. Also eigentlich das Umgekehrte, die umgekehrte Situation. Jemand, der Gebärdensprache spricht, ist in einem Teams-Call und bekommt, und die, die keine Gebärdensprache sprechen, bekommen dann quasi den Text zu lesen, was die Gebärdensprache heißt. Also wirklich umgekehrt, nicht in die Richtung, ich spreche was und das wird in Gebärdensprache übersetzt, genau, so wie es jeder kennt, sondern der umgekehrte Weg. Das ist ein bisschen, da geht es ein bisschen um Inklusion von diesen Personengruppen. Und da geht es auch ein bisschen darum, was kann ich mit AI alles machen. Mhm. Und da haben wir sehr viel gelernt auch zu dem Thema. Zum Beispiel, dass nicht eine Gebärdensprache für jeden auf der Welt gilt. Das ist tausende ist jetzt falsch gesagt, dass es einfach so, wie es verschiedene Sprachen gibt, dass es sehr viele Sprachen gibt zu dem Thema.
Genau, das habe ich auch jetzt vor ein paar Jahren gelernt, dass eben ein Mensch, der in England lebt und Gebärdensprache spricht, sich sehr wohl mit einem Österreicher unterhalten wird können, aber gewisse Zeichen sind einfach anders, ja.
Genau, sind einfach andere Sprachen. Und was wir auch gelernt haben, dass AI-Modelle natürlich, wenn du so ein eigenes Modell entwickeln willst, dass du Tonnen an Material brauchst, um sowas eigentlich zu tun. Wir sind ja im Moment alle Konsumenten von AI-Services und glauben uns, ist super, ich habe eine App bei mir am mobilen Device und die frage ja alles und die gibt mir halt irgendwelche Antworten. Aber das Wissen, das da dahinter steht, das muss ja aus einem Modell erst kommen und das Modell muss das erst können.
Aber ich glaube, der große Wurf wird sein durch die AI und die große Änderung wird sein, eben diese Reduzierung von Barrieren. Ja. Also ich glaube, das wird Sprache,
ja,
genauso Zeichensprache. Ich sage, ich war jetzt in Asien unterwegs, ja, und gewisse Sachen sind dort einfach auf Thai geschrieben, ja. Und weil, wenn du jetzt abseits der Tourist-Spots quasi bist, ja, und dann hältst du dein Handy hin und das Ding erklärt, erzählt und so weiter, unabhängig davon, dass du auch mit einem Menschen auch dann sozusagen kommunizieren kannst, dass du sagen kannst, was du brauchst und wo du hin willst, ja. Das wird meiner Meinung nach der größte Change in den nächsten zwei Jahren sein und dann werden wir noch die nächsten Stufen quasi erreichen.
Wir kommen in eine universelle Sprache eigentlich rein.
Genau, das stimmt, also Raumschiff Enterprise wird möglich.
Ja, definitiv. Definitiv. Und das ist zum Beispiel auch etwas, wo du auch siehst, wo der Markt hingeht. Und das ist vielleicht auch etwas, was uns, jeder hat auch irgendwo Angst vor Veränderung. Und du kannst entweder sagen, ich möchte die Veränderung nicht und versuch das dann zu vermeiden. Oder du kannst sagen, was wird mir diese Veränderung bringen? Und wo kann ich dann auch einen guten Mehrwert draus bekommen? Und das ist vielleicht auch etwas, was uns ein bisschen auszeichnet.
Aber würdest du sagen, ihr seid gut, Trends zu erkennen und Entwicklungen?
Ja, das glaube ich schon, weil das war nämlich ganz lustig. Wir haben nämlich, das wollte ich früher erzählen, wir haben ja begonnen mit ASP, Intranets zu entwickeln. Und das war ganz interessant, weil 2003 haben wir dann gesagt, okay, wir hören auf mit Hardware verkaufen und mit dem Ganzen. Und das war ungefähr zu der Zeit, wo Bill Gates gesagt hat, das Internet wird sich nie durchsetzen. Und da sind wir schon dann gesessen und haben uns gedacht, waren wir jetzt am richtigen Dampfer unterwegs oder werden wieder alle in Richtung Client-Applikationen gehen? Oder ein Kunde von uns hat uns, da haben uns die Developer einmal erklärt, sie gehen weg von den Online-Lösungen, weil ihnen das Debugging zu viel Zeit kostet. Der drückt auf Debug und muss dann 2 Minuten warten, bis das alles da ist. Und das dauert ihm zu lang und deswegen werden sie jetzt wieder Client-Applikationen entwickeln. Und wir sind halt einfach auf dem geblieben, dass wir gesagt haben, wir machen Online-Lösungen. Und ich glaube, das ist auch, das bringt dir als Unternehmen einen zeitlichen Vorsprung, wenn du dabei bleibst. Aber noch einmal, die Freiheit hast du möglicherweise nur, wenn du auch sagen kannst, okay, ich leiste mir das auch. Ich leiste mir das Versagen, das Mögliche. Ja.
Kannst du dich erinnern an irgendein so ein Forschungs- oder Thema oder sagen wir Research-Thema, wo ich gesagt habe, da müssen wir reinschauen, wo du sagst, dann abgedreht hast oder Toni oder du oder sonst jemand in der Firma gesagt hat, okay, das war der falsche Dampfer tatsächlich. Also wir haben es gelernt, wir haben gesehen, aber lassen wir es mal in der Schublade stecken.
etliche Themen haben wir uns angeschaut und das müssen wir auch immer wieder evaluieren, auch technische Themen. Oder wir evaluieren ein Thema, ein technisches Thema zu einem Zeitpunkt, wo wir sagen, okay, ist eine gute Technologie, aber können wir jetzt noch nicht einsetzen, weil wir noch nicht wissen, was daraus wird.
Okay.
Also definitiv. Gerade im Web-Development. Und mittlerweile ist ja Web-Development ungefähr so, dass du gefühlt alle 2 Monate hast du was Neues. Ein neues Framework. Ja, genau. Also wie kannst du da in einer stabilen Umgebung bleiben? Und ich habe wirklich, dass ich sage, und das hat mir wirklich zu denken gegeben. Ich habe das letzte Mal, ich mache bei Kunden, wir nennen das Martina as a Service.
Okay.
Kunden, die mit uns länger zusammenarbeiten, die haben folgende Herausforderung. Die sind in Cloud-Services von Microsoft und stehen vor der Herausforderung, dass Microsoft jedes Monat gefühlt was Neues macht. Und irgendwann einmal kommt der Kunde nicht mehr mit. Und sagt dann, ich brauche jetzt bitte jemanden, der mir das aufbereitet und für mich ein Stück weit mitentscheidet, was ist wichtig oder nicht. Und aus dem haben wir eben Martina as a Service gemacht, das ist ein Evergreening. Das mache ich ja wirklich nicht für viele Kunden, sondern nur für ein paar, wo wir einmal im Monat uns anschauen, welche Neuigkeiten gibt's und worauf müssen sie aufpassen und was müssen sie machen. Und in einem dieser Evergreenings hat der Kunde das letzte Mal wirklich zu mir gesagt, Martina, du fährst jetzt nach Redmond, kannst du da Microsoft bitte ausrichten, dass sie aufhören sollen, so viele Änderungen zu machen?
Ich meine, probieren kann man es, ja.
Und ich habe das ganz interessant gefunden, weil es ein legitimer
Natürlich.
Request ist.
Natürlich.
Eigentlich. Und weil natürlich, du musst da denken, der hat in seinem täglichen Arbeiten mit sehr vielen Dingen zu tun und der kann irgendwann einmal nicht mehr unterscheiden, muss ich jetzt das machen oder das machen, der kann nicht alle 2 Monate ein neues Framework anschauen.
Ja, ja, bin ich bei dir. Aber das ist das moderne Dilemma. Den einen geht es zu langsam, den anderen geht es zu schnell.
Ja,
das und da den genau Mittelweg zu finden, ist schwierig.
Richtig.
Ja?
Und die Werte, das ist auch ganz interessant zu At Work, das habe ich einmal mit jemandem besprochen, die nehmen dann mich für den Druck nach vorne und nehmen die Leute aus unserem Team für die Beständigkeit. Das habe ich auch okay. ganz lustig gefunden. Ja. Und da kann natürlich dann passieren, weil da, ich mache mit denen das Evergreening und sage, ihr müsst das anschauen. Da erzeuge ich natürlich Druck und Stress bei den Leuten. Und dann, wenn es implementiert wird, schaut man einmal, wie implementiere ich das jetzt, damit ich in einer stabilen Umgebung bleibe.
Wie habt ihr euch dann weiterentwickelt? Wart ihr bei Internetlösungen und dann geht es ja schon Richtung Cloud. War da noch was dazwischen?
Wir haben technologisch natürlich, also von ASP sind wir auf ASP.NET umgestiegen und das ist auch etwas, was uns unterscheidet. Vielleicht, wir steigen immer dann um, wenn wir sehen, es ist jetzt ein neues Service da. Also wir bleiben in diesem Stay Current Thema drinnen. Also wir versuchen wirklich immer aktuell zu bleiben. Weil wenn du Softwareentwicklung machst, du auch das Thema hast, dass du, wenn du nicht am aktuellen Stand hast, dann bekommst du irgendwann aus Betriebssicht Schwierigkeiten mit deiner Software, weil du dann sagst, das geht nur mit dem und dem Release-Stand und mit dem Release-Zyklus, das ersparen wir uns alles. Und aus dem heraus, wir sind dann 2008, haben wir dann gesagt, okay, wir hören überhaupt auf mit Hosting. Also wir haben Web-Hosting betrieben, das war so die Zeit dazwischen. Wir haben eigene Server-Racks gehabt, wir haben Webseiten gehostet, wir haben Mailboxen gehostet, solche Sachen. Und mit 2008 haben wir dann begonnen, uns auf Microsoft Cloud-Technologien zu fokussieren und auch auf andere Cloud-Services und haben dann auch das Hosting aufgegeben. Also wir hosten derzeit nichts mehr. Bei uns kann man kein Hosting mehr machen. Ja, wir würden das auch weitergeben. Wir haben Partner, die nach wie vor Hosting machen, aber wir machen es nicht mehr.
Wie entscheidet ihr das, ob ihr jetzt einen Kunden zu einem Partner schickt für Hosting oder ihm empfiehlt, in Azure zu gehen?
Das kommt auf das Projekt drauf an. Mhm. Also wenn es gibt einfach Kunden, die sagen, ich möchte nicht zu Microsoft.
Aber ihr seid ja quasi bekannt als
ja.
Microsoft.
Genau, die Cloud-Kompetenz ja. in Österreich
ja.
für Microsoft Cloud. Hast du Kunden, die trotzdem sagen, ich weiß, ihr seid, das ist eure Kompetenz, aber das möchte ich von euch?
Wenige, weil die kommen im Normalfall auch nicht zu uns.
Ja.
Also das muss man auch so sehen. Zu uns kommen normalerweise auch Kunden. Wir haben wir arbeiten mit einem NGO zusammen, die sind zu uns gekommen, haben gesagt, wir haben alles beim Hoster, das kostet uns im Monat €N, wir wollen das bitte umstellen, bitte entwickelt mit uns ein Konzept, dass wir das machen können. Und auch da, das ist vielleicht auch ein bisschen ein Unterschied, was wir machen, wir versuchen halt, wenn wir Kunden begleiten, in Richtung Azure zu gehen, dass wir kein Lift-and-Shift-Modell präferieren. Lift-and-Shift würde einfach heißen, das, was ich bisher gehostet habe, schiebe ich 1:1 in die Cloud. Das wird dann sehr teuer. Also es freut die Microsoft. Das freut den Kunden vielleicht weniger, weil das Lift-and-Shift einfach nur heißt, ich teile den Hoster drunter auf und wir sagen dann auch, schauen wir uns die Services bitte an und schauen, was kann ich als PaaS betreiben in Zukunft versus IaaS. Warum? Es gibt das sogenannte, das heißt das Shared Responsibility Modell. Was macht die Microsoft und was mache ich als Kunde? Wenn ich IaaS mache, bin ich zu 100% für das verantwortlich, was bei mir in den Maschinen läuft. Wenn ich PaaS mache, gebe ich einen Teil dieser Verantwortung ab und kann natürlich besser skalieren. Und so machen wir das. Das kommt aber auch aus dem, dass wir immer schon PaaS gemacht haben.
Okay.
Auch wo wir selber gehostet haben, haben wir ja eigentlich dem Kunden immer SaaS- oder PaaS-Lösungen angeboten. Wir waren nie die, die gesagt haben, du kriegst bei uns eine schöne virtuelle Maschine und auf der machst, was du willst.
Weil das nicht euer Geschäftsmodell war oder weil ihr da keine Vorteile durchgesehen
habt? Ich sehe keinen Vorteil drin.
Ich kann mich nicht erinnern, dass ich euch irgendwo in der Schublade hatte, Mobile App Development. Oder habt ihr das gemacht?
Mobile App Development, lustig, dass du das sagst. Mobile App Development haben wir uns angeschaut, kurz.
Aber jetzt so Windows Phone, Mobile App Development oder
ich habe gesagt, iOS. Das haben wir uns kurz angeschaut. Das ist vielleicht eines der Beispiele, nach denen du gefragt hast, Andrea.
Genau.
Also wir wissen schon, wenn wir sehen, dass wir etwas nicht können oder das für uns zu viel Ressourcen und Zeit oder so brauchen könnte, dann hören wir damit auch auf. Und da haben wir wenig Zukunft gesehen.
Hast du ein Windows Phone gehabt?
Ja.
Mochtest du es?
Ja.
Ich auch. Also, wie gesagt.
Ich habe es wirklich mögen. Ich bin von iOS auf Windows Phone und dann wieder auf iOS gewechselt. Und ich muss sagen.
Also, ich vermisse noch immer Teils, weißt du, was ich meine? Also, das die Kachel, ja. Also für die Leute, die Windows Phone nicht kennen, und die, da gibt es durchaus einige Zuhörer. Auf dem normalen Telefon, jetzt Android oder iOS-basiert ist, da kriegst du entsprechend ein 1, 2, was auch immer, aber mehr kriegst du nicht sozusagen auf dem Icon der Applikation raus.
Und das ist.
Du kannst Widgets hinstellen und so weiter, ja, schön, aber grundsätzlich, ja. Und bei den Windows Phone-Geräten war das Mindeste die Kachel und die hat dir zumindest was angezeigt.
Ja, richtig. Und wir haben auch Windows-Apps entwickelt, das haben wir auch gemacht, aber grundsätzlich das Windows Phone, und das war für mich war das ganz interessant, weil, wie gesagt, ich bin von iOS zu Windows Phone und wieder zurück auf iOS. Und das war für mich ein bisschen, kennt ihr Reich und Schön? Reich und Schön kannst du 4 Jahre nicht schauen und wieder einsteigen und du hast nichts versäumt.
Okay.
Und ähnlich war es bei mir für das iOS.
Meine Mutter hat das geschaut vor langer, langer Zeit. Ja. Das ist so ein Nachmittag ORF2, FS2 wahrscheinlich damals noch, weiß ich nicht.
Genau.
Sendung, das heißt, das heißt, da ist irgendwie, es geht immer um die Liebe oder um Betrug und so weiter. Aber wie du sagst, 100 Folgen später, die zwei sind jetzt, okay, ist egal jetzt.
Genau, aber es ist wirklich so.
Und es bei ist iOS so wie Babylon 5, mir, wo du nach einer Folge nicht mehr weißt, was Sache ist. Ja.
Und bei iOS ist es mal ein Stück weit genauso gegangen. Okay.
Was war für dich das coolste, beeindruckendste Projekt, Leistung? Worauf bist du stolz, wenn du so auf eure Firmengeschichte zurückblickst?
Worauf ich stolz bin, ist, dass wir sehr große Unternehmen in Österreich in die Cloud begleiten durften. Darauf bin ich wirklich stolz. Und dass wir wirklich auch mit diesen Kunden auf Augenhöhe auch entwickeln konnten, was für den Kunden wichtig ist und wie sie das dann durchsetzen können. Darauf bin ich stolz.
Was ist so die größte Herausforderung, die du im Daily-Business hast?
Die größte Voraussetzung für...
Herausforderung.
Ja, für mich als Martina Grohm oder als At Work.
Ist das unterschiedlich?
Ich glaube schon.
Okay.
Also was die Martina Grohm verzweifelt lässt, ist, wenn sie mit jemandem sprechen muss, der aus einer Das-geht-nicht-Perspektive an ein Projekt herangeht.
Okay. Mhm.
und ich nach 10 Minuten merke, dass ich nicht in der Lage bin, ihn zu begeistern, beziehungsweise auch vom Gegenteil zu überzeugen.
Okay. Was ist dann die größte Herausforderung für die AdWork?
Für die AdWork ist wahrscheinlich die größte Herausforderung, dass sie damit mitkommt und auch mit dieser Geschwindigkeit mitkommt, weil für uns ist das ein tägliches Lernen. Und ich glaube, unsere Mitarbeiter, die können ein Lied davon singen, weil den Druck, den ich auf Kunden mache, das weiter tun, den kriegen natürlich auch unsere Mitarbeiter mit, dass ich einfach sage, bitte schaut euch das an, das ist neu, das müssen wir lernen. Die Zertifizierung braucht ihr, dort müsst ihr weiter tun, für uns intern.
Wird AI dieses Problem lösen? Glaubst du es?
AI wird viele Dinge lösen und AI wird viele Dinge besser machen und AI wird viele Dinge auch sehr stark verändern.
Mhm.
Das glaube ich. Und ich glaube, dass wir generell im österreichischen Markt, jedes Unternehmen, sich im Moment noch zu wenig um diese Technologie bemüht, um dort Wissen aufzubauen. Und wir versuchen das sehr, sehr stark, hier Wissen aufzubauen und Know-how aufzubauen. Und das ist etwas, das ist eine Riesenherausforderung, weil das ändert sich tatsächlich gefühlt alle 4 Tage.
Warten wir die Bilder ab.
Oder,
die Keynote ist genau, heute Abend.
Und das ist etwas, wo du einfach siehst, das ist ein, man sagt ja immer, das Flugzeug wird erst gebaut, wenn schon in der Luft ist. Und dieses Flugzeug fliegt sehr schnell und wird nicht nur gebaut, sondern es wird auch schon umgebaut.
Mhm.
Das heißt, etwas, was in AI-Technologien vor 3 Monaten noch State of the Art war, ist heute wieder völlig veraltet.
Stimmt, ja.
Und da muss man einmal mitkommen und diese Geschwindigkeit ist im Moment eine Riesenherausforderung. Auch für uns als Unternehmen und ich glaube für jeden. Und ich glaube, dass wir in Österreich da wirklich ein Stück weit ein bisschen weiter tun sollten, weil ich glaube, dass wir generell in Europa da diesen Zug nicht verpassen sollten. Und ich glaube einfach, es gibt genügend Leute in Europa, die sehr viele Dinge sehr gut machen und sich gut auskennen. Und mit einer Verhinderung, das ist ähnlich wie mit der Cloud. Niemand wird in die Cloud gehen. Niemand wird AI verwenden. Das sind einfach so Schlagwörter, die du heute hörst. Darf ich das überhaupt verwenden? Na, ich muss warten, bis das irgendjemand entscheidet. Und das bedeutet aber, dass ich auch an wirtschaftlichen Nachteil erleiden werde, wenn ich mich damit nicht beschäftige. Und ich glaube, das ist ganz wesentlich für jeden. Und zwar egal, ob ich das jetzt möchte oder nicht möchte, es wird unser Leben begleiten und es wird unser Leben erleichtern. Ich war jetzt auch, ich war in einem Gebiet, wo es sehr wenig englisch sprechende Personen gab und ich war nicht spanisch sprechend. Und auch dort hat mir AI-Technologie wahnsinnig geholfen, einfach zu kommunizieren. Und das darf man nicht unterschätzen, solche Dinge.
Bin ich voll bei dir, wie gesagt, habe ich vorher schon erwähnt. Vor allem, wenn du den Weg oder sonst finden musst, wo auch keine Menschen sind.
Richtig.
Und du hast ein paar Schilder, du hast zwar Internet, du hast ein paar Schilder vor dir und dann musst du halt auch verstehen, was ist jetzt, ist das eine Warnung oder ist das der Hinweis genau, wo du hingehen musst, nach dem Motto. Ja? Weil auch die Darstellungs- und die Kennzeichnung von gewissen Schildern ist in Asien anders als in Europa. Ja? Das heißt, das, was bei uns als Warnung Muster wahrgenommen wird, ist dort eine Werbung. Ja?
Mhm.
Setzt ihr AI bei euch aktiv irgendwo ein?
Jeden Tag.
Ja?
Jeden Tag. Und wir müssen es auch einsetzen. Also es ist grundsätzlich auch im Software-Development. Wir verwenden einfach die Technologien, die es dort gibt. Ist es jetzt GitHub Copilot oder sonst etwas? Also natürlich musst du es einsetzen, du musst es ja auch verstehen. Du musst wissen, was geht und was nicht geht. Und das ist für uns ein tägliches Lernen. Und das ist eine wahnsinnige Zeitersparnis am Ende des Tages. Ich finde es immer ganz lustig, weil ich auch den kreativen Prozess eigentlich sehr schätze, den du mit AI-Technologien einfach hast, weil du plötzlich auch Dinge oder andere Perspektiven auch siehst, die aus einem Modell heraus entstehen, wo du denkst, stimmt eigentlich, so könnte ich das auch lösen. An das du vielleicht gar nicht gedacht hast.
Da stimme ich dir voll zu. Also ich tappe mich auch oft, dieses Out-of-the-Box-Denken quasi zu forcieren. Ja, weil jetzt habe ich einen Weg gefunden, irgendwie das zu lösen. Und das ist für mich ein guter Weg sozusagen, ja. Aber vor allem jetzt in der aktuellen Welt und der Geschwindigkeit habe ich schon ein paar Mal bessere Lösungen gesehen. Und dieses Zulassen, das ist durchaus ein Skill, den wir durchaus forcieren sollten, ja. Weil oft ist ja so, man als Experte ist ja, neigt man dazu, eh schon zu wissen und so weiter. Und hier ertappe ich mich sehr oft, dass ich sage, okay, einfach, obwohl ich viel weiß, glaube ich zumindest ja, dass einfach viele, viele andere Perspektiven das Ganze immer noch wichtiger machen.
Und das ist auch ganz wichtig, weil du das sagst, mit dem wir sind im deutschsprachigen Raum, die Art unserer Fehlerkultur ist eine unterschiedliche.
Das stimmt, ja.
Wir sind, und da gibt es Studien dazu, das habe ich einmal gelesen von Studenten aus dem angloamerikanischen Raum und aus dem deutschsprachigen Raum, ohne das jetzt bewerten zu wollen, da hat es eine Studie gegeben. Beide Studentengruppen haben die gleiche Aufgabe bekommen, nämlich eine Aufgabe, die zu 80% vollständig war und 20% haben halt gefehlt. Die haben gesagt, bitte löst diese Aufgabe. Und nach einiger Zeit sind diese Studenten gekommen, die angloamerikanischen, und gesagt, also die Angabe war unvollständig, wir haben halt bestimmte Annahmen getroffen, aber das wäre unser Lösungsvorschlag. Die Personengruppe aus dem deutschsprachigen Raum sind gekommen und haben gesagt, wir konnten es nicht lösen, weil die Angabe nicht vollständig war. Und das ist natürlich auch etwas, was uns bewusst sein muss. Wir treffen jeden Tag Entscheidungen,
ja,
wo wir nicht zu 100% wissen, wie das dann ausgehen wird, weil niemand in die Zukunft schauen kann. Und da müssen wir uns auch ein bisschen mehr trauen. Und das sage ich ja auch mit der Fehlerkultur. Und das sehe ich auch oft bei Unternehmen. Es geht ja oft darum, wer hat es falsch gemacht, bevor man sagt, wie können wir es lösen.
Mhm.
Weil wenn der Fehler schon passiert ist, dann ist er passiert. Dann brauche ich jetzt nicht mehr
Retrospektive ist immer gut, aber...
Ja, natürlich ist es gut, aus dem Fehler zu lernen, aber ich kann mich nicht blockieren, indem ich einfach beim Fehler bleibe. Mhm. Ich muss einfach in die Richtung gehen, dass ich sage, das ist jetzt passiert, wie können wir es lösen? Und in die Richtung müssen wir uns auch bewegen. Und da kann ich ja natürlich auch helfen, dass man einfach vorher vielleicht sagt, welche Möglichkeiten gibt es. Oder bei uns im Development sehen wir sehr oft, oder PowerShell, man lässt AI ein Skript schreiben und dann sagt man, wenn ich PowerShell kann, das funktioniert gar nicht. Aber das bedeutet, ich muss das auch verstehen. Ich muss einmal als Person einmal PowerShell können, um bewerten zu können, dass das Skript, das ich bekommen habe, falsch ist. Und das ist eigentlich das Spannende dahinter. Dass wir noch nicht so weit sind mit der Technologie, dass die Technologie perfekt ist. Und das wird interessant werden, auch bei der jüngeren Generation. Weil so wie es früher war, Google war die Wahrheit, Wikipedia war die Wahrheit und jetzt ist AI die Wahrheit. Und man muss einfach sich dieses kritische Denken auch erhalten.
Ich schreibe ja immer zusammen, wenn mir was einfällt oder wenn ich was höre, was für einen Podcast relevant ist. Und es passt super zu dem Thema, was die Martina gerade angeschnitten hat. Und zwar, es gibt ein Integralrechenforum im Internet, wo sich so Mathe-Nerds treffen. Vielleicht gibt es mehrere, aber das Große. Und da gab es eine Person, die heißt Cleo.
Okay.
Und die hat sich halt so genannt. Und die hat immer Fragen beantwortet zum Integralrechnen. Und das war ganz spannend, weil das waren Berechnungen, die unheimlich kompliziert waren.
Mhm.
Und da gab es dann ein langes Hin und Her. Und man ist eigentlich draufgekommen, das war ein Mathematiker, der heißt Vladimir.
Okay.
Ja. Und der Mathematiker hat diese Integralberechnungen gemacht, die gelöst und wollte sie dort reinstellen und wollte halt quasi einen Faktencheck vor wie im zweiten haben.
Okay.
Hat aber keine Antworten bekommen, worauf er halt hergegangen ist und die Integralrechnung falsch gepostet hat. Teilweise, weil er draufgekommen ist, wenn du Leute draufkommen, dass du einen Fehler machst, dann sind sie eher gewillt, dir zu beweisen, dass du einen Fehler machst. Und so hat er quasi das hingebracht, dass Leute seine Integralrechnungen checken, indem er eben entweder falsche gepostet hat oder dann eben als zweite Person drunter gepostet hat, was sein Ergebnis ist. Und dann ist die Diskussion aufgekommen. Also das hat mich ziemlich an das erinnert, wie du gesagt hast, mit den Studenten. Ja, dass wenn du quasi sagst, hey, ich habe diese Integralrechnung gelöst, schaut's da mal drüber, macht's keiner. Aber wenn er dich darauf aufmerksam machen kann, dass du einen Fehler gemacht hast, dann gibt's auf einmal eine riesige Diskussion und dann rechnen sich's alle durch.
Ja, Die Gefahr dabei ist, dass jemand dann nicht verifiziert und sagt, naja, ich habe es ja hier gelesen, das muss ja stimmen, wenn das der Cleo jetzt postet. Ne?
Ja, ich glaube, die Gefahr ist halt, so wie du gesagt hast, dass wir uns auf die KI verlassen, dass da reinposten, dass das funktioniert. Wobei ich merke, dass die Fortschritte halt so schnell passieren, dass wenn du dir denkst, ah, Tool XY habe ich mir angeschaut, das kann nichts, du solltest in 2 Monaten wieder reinschauen. Wenn es nicht 2 Monate sogar schon zu lang ist, weil es gibt immer irgendwas, also ich weiß nicht, ob das genau mit OpenAI, mit Codex jetzt, wo du einem Programmierer Aufgaben zuweisen kannst und der programmiert, während du am Strand liegst, in Anführungszeichen. Also und da gibt es schon einige spannende Entwicklungen, was früher, wenn du halt ein Produkt gehabt hast, wir haben ja über Exchange geredet, kannst da anschauen, evaluierst und sagst, na, solange da kein Service backkommt, das hat nicht funktioniert, der Bug ist nicht gefixt, brauche ich gar nichts machen. Jetzt ist es halt so,
Laufend,
ja. Wie macht ihr das? Also wie evaluiert ihr das immer wieder oder wie bringst du das deinen Kunden bei?
Ich habe gerade dran denken müssen, wir haben ja in der Firma auch Standard-Software entwickelt als SaaS-Software.
Okay. Mhm.
Und da war es auch so, dass wir uns jahrelang überlegt haben, wir haben sehr viel Office 365 gemacht und wir haben immer gesagt, es wäre eigentlich gut, wenn man so eine Erweiterung hätte oder eine eigene Software. Und jetzt bist du natürlich, du kennst ein bisschen, welche Richtung Microsoft geht und was Microsoft macht, was wir auch oft gelernt haben, dass Kunden gesagt haben, ich warte, bis der Hersteller eine Lösung bringt, bevor ich eine Partnerlösung kaufe. Und dann haben wir endlich etwas gefunden, wo wir uns ziemlich sicher waren, dass Microsoft das in absehbarer Zeit nicht lösen wird. Und daraus ist unser Produkt, das Delegate, entstanden, das Delegate 365. Und wir haben dann mit dem Development angefangen. Vorher hatten wir nämlich eine andere Idee und das haben wir tatsächlich auch validiert und haben uns dann entschieden, das nicht zu machen. Und wo wir das Delegate dann entwickelt haben, haben wir auch sehr viel mit Leuten in Redmond drüber geredet, weil natürlich die Ideen auch beim Hersteller da sind, eine Lösung in ähnlicher Art und Weise zu bringen. Und ich habe damals, das war 2013, haben wir dort mit der Produktentwicklung angefangen. Ich habe damals gesagt, naja, solange ihr bis 2017 nicht selber was macht, sind wir gut. Gelöst ist es bis heute nicht. Wir haben jetzt 2025. Das Delegate hat noch immer einen Mehrwert für Kunden, die das einsetzen. Aber auch dort ist es einfach so, dass sich dieses Produkt natürlich weiterentwickelt hat. Das ist Azure-basiert. Das ist auf einer, das setzt, das hat begonnen mit Graph. Graph war 2013 ein anderer Microsoft Graph, wie er heute ist.
Da hat es mehrere Graphs gegeben.
Richtig. Also es war von der Technologie relativ innovativ und es war relativ frühzeitig. Aber auch dort betreiben wir ein SaaS-Service, wo wir immer aktualisieren müssen. Weil natürlich wir auch schauen müssen, welche Services gibt es noch, was wird abgekündigt. Was kommt neu dazu? Und diese ganzen Sachen mit Kostenoptimierung, Skalierung und so weiter, das kommt da mit rein. Also so machen wir solche Lösungen.
Was war für dich die größte Überraschung, wenn du jetzt einmal eine rauspicken willst, positiv oder negativ in deiner IT-Karriere?
Größte Überraschung.
Oder eine, die jetzt sozusagen top of your mind.
Also top of my mind war das Thema künstliche Intelligenz, das geistert seit Jahren herum. Und der Technologiesprung, der da passiert ist im November 2023, der hat mich doch deutlich überrascht. Weil das ist schon etwas, was sehr, sehr schnell gegangen ist. Und wo man auch sagen kann, und das, da muss ich immer ein bisschen schmunzeln, weil man redet jetzt über AI-Experten.
Ja.
Und aus meiner Sicht, AI-Experten kann es nicht geben. In dem Ausmaß, weil sich das einfach so stark und so schnell weiterentwickelt. Also das war für mich schon eine extreme Überraschung, wie schnell das geht oder wie schnell sich auch der Markt damit umstellen musste.
Machine Learning gibt es schon länger.
Ja.
Und das hat sich verbessert, immer besser geworden, immer treffsicherer. Aber bin voll bei dir, also dass dieser Sprung da auf einmal, ohne etwas selber zu trainieren zu müssen oder zu können, hier diese Ergebnisse zu erzielen. Und
genau.
Wie gesagt, jetzt sind wir 2 Jahre später, sind wir schon im Vision-Bereich.
Richtig.
Und so weiter. Also da bin ich gespannt, was wir in einem Jahr bei so einem Podcast, worüber wir dann reden werden.
Ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass für den normalen User das Prompting weniger ins Gewicht fallen wird, weil wir Conversational Style AI haben werden, mit Geräte, LLMs reden, die noch viel mehr über unsere Aufgaben, Personality wissen. Das ist ja das, was wir jetzt schon probieren, dass wir probieren, Suggestions zu machen mit den richtigen Prompts oder was zu deiner Rolle passen könnte. Ich glaube, dass es einen Shift gibt. Aber ich bin ganz der Martina der Meinung, dass es noch immer ein gefragter Skill sein wird, Code überprüfen zu können, der geschrieben wird, Sicherheitschecks zu machen und auch Instructions oder Prompts zu schreiben für irgendwelche Anwendungen oder irgendwas Dinge, die ich selber hoste.
Glaubt ihr, das ist wirklich jetzt ein bisschen ein anderes Thema, aber glaubt ihr, dass die smarte Brille ein Revival erleben wird?
Hat das nicht Glass Holes, hat man die doch genannt, oder?
Ja, damals genau.
Die Leute, die Google-Brillen aufhatten.
Wie auch immer, da hat es auch andere Versuchsmodelle gegeben. Ich will jetzt nicht bestimmte Hersteller bashen. Aber war das vielleicht einfach kurz zu, also vor der Zeit? Ich bin mir nicht sicher, ob das
lass
nicht
mir,
vielleicht...
Lass mir mal so formulieren. Ich habe erlebt, dass es einen Apple Newton gegeben hat, der sich zur damaligen Zeit nicht durchgesetzt hat.
Was hilft mir auf die Sprünge? Ich bin kein Apple-Mensch.
Oder so ein Handheld, oder?
Apple Newton war eigentlich der erste Handheld. Das war halt.
Und dann kam HP, ne?
Und dann ist eben das Palm gekommen.
Palm,
und
richtig.
Das Ganze.
Da hatte ich auch, stimmt.
Und das war halt so der Vorreiter von dem, was man halt heute vielleicht als Smartphone bezeichnet. Also ich glaube, dass jede Technologie ihre Zeit hat. Und deswegen würde ich es nicht ausschließen, dass solche Brillen wieder kommen. Aber vielleicht kommen sie in anderer Form.
Kann sein, ne?
Ich glaube, der große Konflikt waren die Kameras und dass Leute das Gefühl gehabt haben, sie werden beobachtet. Aber wenn du quasi so ein cameraless Produkt hättest mit einem Display drinnen, glaube ich nicht, dass du so Probleme hättest heutzutage.
Wie gesagt, ich stelle die Frage ein bisschen provokativ, ob die Gesellschaft dann nicht akzeptiert, dass du gefilmt wirst. Weißt du, was ich meine?
Ich glaube, das kommt drauf an. Wenn du im Silicon Valley bist, wird dich einer anreden und fragen, hey cool, was hast du da auf und wie funktioniert das Teil?
Das ist ja die Frage. Das kannst du dir, die gleiche Frage kannst du dir an jeder Kreuzung in Österreich stellen, weil dort Ampeln hängen mit Kameras.
Oder Bodycams bei unterschiedlichen Dienststellen. Ja.
Oder Dashcams im Auto oder sonst wo. Man hat überall irgendwo eine Kamera und eine Überwachung. Überwachung in dem Sinne, dass man sagt, ich kann das dann nachvollziehen. Aber ich muss halt auch Sorge tragen, dass dieses Material dann auch vernichtet wird.
Also ich glaube sehr wohl, dass wir da noch einige andere Formfaktoren sehen werden in der näheren Zukunft, also die nächsten 1 bis 5 Jahre. Ob das die Brille sein wird, weiß ich nicht. Ist einfach.
Ich glaube, dass so eine Technologie, deswegen sage ich, ich weiß nicht, ob es eine Brille sein wird, aber ich glaube, dass wir in der Technologie in Zukunft einen smarten Begleiter haben werden, der uns quasi wie ein Assistent unterstützt. Und nämlich so, überlegt einmal, früher haben wir alle noch mit, ich meine, ihr seid viel jünger wie ich.
Jetzt hat sie es verraten. Oh. Ich war so charmant die ganze Zeit.
Aber ich würde hier noch mal questionen, wer viel jünger ist.
Früher haben wir alle noch Straßenkarten lesen müssen.
Habe ich auch noch gehabt im Auto.
Was ist der Daniel, ist jung genug.
Und Daniel jetzt, hat schon ein Handy gehabt.
Also Navis waren bei mir, da hast du nur diese TomToms und das war Garmin.
Genau. Und dann ist TomTom gekommen, dann hat sich jeder TomTom gekauft. Und jetzt mittlerweile hast du dein Smartphone, hast eine Navigation drauf und findest nicht einmal die Nachbarstraße mehr, ohne dass du nachschaust, wo die ist und was der schnellste Weg ist.
Genau.
Also das muss man schon auch sagen. Also diese Helferlein, die führen natürlich auch dazu, dass du solche Skills wie eine Karte lesen auch verlierst, beziehungsweise verlernst.
Genau. Also das wäre wirklich ein interessantes Beispiel. Das werde ich mit meinen Kindern ausprobieren, dass ich ihnen eine Karte gebe.
Ja.
Also eine alte Karte vielleicht irgendwo raussuche, ihnen einen Ort vorgebe und sie müssen das auf der Karte finden. Die haben das in der Geo-Stunde sicher gelernt. Aber ob sie das jetzt noch so...
Oder ich hatte zu Hause ganz viele Wanderkarten noch von meinen Eltern.
Und jetzt hat man eine App und dann und sucht man sich die Route aus, die so viel Steigung hat oder auch nicht und so weiter und so weiter.
Und wenn der Akku leer ist, bist du halt... verloren im Wald und wirst vom bösen Wolf gefressen oder keine Ahnung.
Genau. Okay. Gut, ich weiß ja ungefähr, aus welcher Gegend du kommst, da kann man das tatsächlich passieren.
Wir haben ein paar Bergretter, ich glaube, die können Geschichten erzählen.
Aber ich habe unlängst mit jemandem gesprochen, der nimmt sogar zum Wandern tatsächlich ich will jetzt kein Name-Dropping machen, Satelliten-Internet mit.
Okay.
Obwohl das wirklich schwer ist. Du brauchst ja auch eine Batterie dazu,
ja.
Um das Ding zu betreiben.
Aber was macht er mit dem Satelliten-Internet?
Für alle Fälle, oder?
Für alle Fälle,
ja. Ach so, ja, aber das gibt es ja schon bei den Smartphones. Wenn ich keinen Empfang mehr habe, schaltet es bei mir schon auf Satellit um. Und ich kann telefonieren und SMSen.
Der Provider.
Du kannst telefonieren und SMSen, aber du kannst sonst keine Internet-Services mehr verwenden.
Genau, aber wenn ich einen Notfall habe, dann kann ich einen.
Ja, so, zum ja im Notfall kannst du das machen, das stimmt.
Ich kann jetzt nicht Netflixen bei uns auf der Alm.
Während du auf die Bergrettung wartest, alles klar.
Während du auf die Bergrettung wartest, genau. Und das habe ich schon spannend gefunden, nicht? Wie abhängig wir uns ja von Technologie machen, zum einen, obwohl sie uns halt das Leben erleichtert.
Ich bin gespannt auf die Analysen von dem letzten Blackout jetzt, der vor ein paar Wochen war in
Spanien.
In Spanien und Portugal.
Mhm.
Da bin ich wirklich sehr gespannt, was da rauskommen wird, von wegen, wo die Leute dann sagen, okay, jetzt haben wir, das war fast 24 Stunden, oder? In gewissen Regionen sogar etwas länger, wo tatsächlich Strom ausgefallen ist. Unabhängig jetzt vom Kühlschrank, der einfach aufdaut, somit gegessen werden muss. Einfach Kommunikation, du erreichst die Leute nicht und so weiter und so weiter. Also deine Familie steht irgendwo in der U-Bahn im Tunnel oder wartet auf den Bus, der nicht kommt, einfach weil die Ampel ausgefallen sind. Da bin ich sehr gespannt auf die Analysen und also wirklich die Retrospektive von diesem Ereignis.
Ja. Aber das hat uns auch alle wieder erinnert, dass man auch für Notfälle vorbereitet sein sollte. Das stimmt, ja.
Ja, am besten mit einem Cloud-Service, das so hoch verfügbar ist, dass ich kein Problem damit habe.
Wenn es keinen Strom hat, schwierig, aber ja.
Generatoren, also so ist es nicht.
Ja, das stimmt.
Ja, Martina, vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Es war eine Freude, mit dir zu reden.
Gerne.
Und in diesem Sinne, die einzige Konstante
ist die Veränderung.